Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Kleines Organ, große Wirkung. Die Schilddrüse produziert Hormone, mit denen der Körper ganz zahlreiche Stoffwechselprozesse reguliert. Herz-Kreislauf-Funktion etwa, Körperwachstum, Muskulatur und Knochenstoffwechsel, das Nervensystem und auch den Energie- und Mineralstoffwechsel. Erkrankungen der Schilddrüse können also unangenehme Folgen haben. Produziert die Schilddrüse zu wenig Hormone? Sind Leistungs- und Konzentrationsschwäche die Folge oder Müdigkeit? Patienten mit einer Schilddrüsenüberfunktion dagegen, die klagen über Nervosität, innere Unruhe, Hitzewallungen und unregelmäßigen Puls. Bei vielen Menschen kommt es im Laufe des Lebens zu Veränderungen der Schilddrüse. Eine sorgfältige Diagnostik ist daher wichtig, dann um zu entscheiden, ob, wann und wie behandelt werden muss. Erkrankungen der Schilddrüse, unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben oder von Ihren Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen 00800 4464 4464. Die Nummer des Hörertelefons. Ich werde sie im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. 00800 4464 4464. Sie können uns auch gerne mailen. Schreiben Sie bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de und denken Sie dran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, dann schreiben Sie Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr haben wir für die aktuellen Informationen aus der Medizin zwei Themen für Sie vorbereitet. Ein Screening auf Diabetes Typ 1 bei Kindern gibt es noch nicht, aber es gibt doch auch Argumente, die dafür sprechen, betroffene Kinder sehr früh zu erkennen. Außerdem, wie sich die Patientenaufnahme im Krankenhaus automatisieren und vielleicht auch beschleunigen lassen könnte. Wir stellen einen Diagnosesessel vor, der Teil ist eines Forschungsprojektes. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unsere heutige Expertin vorstellen zum Thema Schilddrüsenerkrankungen. Frau Professor Dagmar Führer-Sakel ist Direktorin der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel am Universitätsklinikum in Essen. Und jetzt ist sie hier im Studio. Schönen guten Morgen, Frau Professor Führer-Sakel.
Guten Morgen, Herr Winkelheide.
Man sagt ja immer, die Schilddrüse, die hat so eine Form von einem Schmetterling. Ist recht klein, hat ganz viele Funktionen, heißt aber auch, sie kann richtig Ärger machen.
Ja, das stimmt. Die Schilddrüse ist also eines unserer vielen Hormonorgane, die wir haben, ist auch eins, was gut zugänglich ist, was so vor der Luftröhre liegt. Manchmal sieht man sie auch, wenn sie zu groß ist. Und Sie haben das wunderbar in Ihrer Einleitung gesagt, sie produziert eben Schilddrüsenhormon. Zwei Stück gibt es davon. Und wenn es zu viel und zu wenig wird, dann wird man richtig krank. Und alle Patienten, die das mal erlebt haben, die sagen nachher, das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass so ein Hormon mich so aus dem Takt bringt.
Ja, und oft ist es ja auch so, dass eigentlich erstmal der Verdacht ist auf die Erkrankung eines anderen Organsystems und nachher stellt sich raus, nö, war die Schilddrüse.
Das ist auch richtig, nämlich genau dann, wenn es um Über- oder Unterfunktionen geht, wenn man in der Leistung eingeschränkt ist oder nervös ist oder bei Kindern, die nicht mehr richtig wachsen, da muss man an viele Ursachen denken und Schilddrüsenfunktionsstörungen sind eben nicht ganz selten. In bestimmten Lebensphasen sind sie ganz entscheidend, dass man gesund sein kann und dann gehört das dazu. Also bei Kindern zum Beispiel, wenn Kinder nicht richtig
wachsen. Dass sie sich richtig entwickeln.
Auch. Oder zu viel wachsen, zu schnell wachsen, dann muss man immer mal an eine Über- oder eine Unterfunktion der Schilddrüse denken. Ja. Oder beim Erwachsenen eben, wenn man merkt, man kann sich nicht konzentrieren, Schlafstörungen treten auf, das Gewicht verändert sich dramatisch. Osteoporose, also Knochenstoffwechselstörungen, sind aufgefallen. Dann kann so eine Schilddrüsenfunktionsstörung dahinter stecken.
Was kann ich denn machen, wenn ich nett sein will zu meiner Schilddrüse? Also früher hieß es immer, Deutschland ist ein Jodmangelland und das ist ein Problem, weil da resultieren ganz viele Schilddrüsenprobleme raus.
Ja, also die wichtigste Ursache in der Tat für knotige Veränderungen in der Schilddrüse und die können manchmal eben auch zu einer Überfunktion führen, ist tatsächlich eine unzureichende Jodversorgung. Das ist in ziemlich vielen Studien, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern auch belegt. Und da gilt so ein einfacher Merksatz. Wir brauchen ausreichend Jod für die Schilddrüsengesundheit und Jod führen wir im Wesentlichen über Salz zu uns, Salz in der Nahrung.
Aber zum Beispiel
und damit muss man Jodsalz einsetzen.
Aber das Salz, was man im Supermarkt kriegt, das ist ja in der Regel jodiert und viele Kantinen setzen auch schon jodiertes Salz ein. Reicht das?
Das reicht an sich nur zu einem kleinen Teil. Also die Antwort ist klar nein. Also wenn man Salz einsetzt, dann jodiertes Salz. Das ist schon mal die erste Botschaft. Und der entscheidende Punkt war, dass man eben Jod eingebracht hat in die Tiernahrung und in die Herstellung von Speisen, kommerziell, industriell. Und das machte den großen Unterschied in unserer Jodzufuhr. Mhm. Also die Frage, wenn wir was Gutes für unsere Schilddrüse tun wollen, dann sollten wir in unseren Haushalten auf jeden Fall Jodsatz verwenden und für einen ausreichenden Konsum von Seefisch sorgen. Das ist auch eine gute Maßnahme.
Oder Algen.
Ne? Algen, ja, das in Maßen, in großen Maßen.
Da muss man eher vorsichtig
Algen
sein.
Algen enthalten wahnsinnig viel Jod, genau. Mhm. Und das kann man nur in Maßen genießen. Vor allen Dingen, wenn man ein echtes Schilddrüsenproblem hat.
Und Vegetarier? Also wie ist das? Ich habe mal gehört, Tofu ist so ein Ding, was so...
Also ich würde mal sagen, die Zufuhr von Algenprodukten, wenn man schon auf völlig, tierische Pflanzen verzichten will, ist das eine Methode. Ansonsten Milchprodukte sind hervorragend.
Ja. Wie kommt es denn, dass manche Menschen zu wenig von dem Schilddrüsenhormon herstellen? Also woher kommt die Unterfunktion?
Also die häufigste Ursache für die Unterfunktion beim Erwachsenen, so bei Menschen wie Ihnen und mir, ist, dass wir eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse haben. Da kann man sich nicht vor schützen. Die trifft einen einfach.
Das kommt einfach so?
Das passiert einfach so. Da gibt es eine kleine genetische Anlage auch für. Aber in aller Regel trifft einen das sozusagen, ohne dass man sich davor schützen kann. Und dann stellen bei manchen Patienten, nicht bei allen, die Schilddrüsenzellen ihre Funktion ein. Und dann kann es zu einer Unterfunktion kommen.
Heißt, das Immunsystem hat im Prinzip falsch gelernt, greift plötzlich körpereigene Strukturen
an. Das macht
an.
Manchmal verrückte Dinge, genau. Und an der Schilddrüse kann man es besonders gut merken. Das ist eben auch nicht ganz selten, dass sowas auftritt. Die gute Botschaft ist aber, man kann es hervorragend behandeln, indem man das Hormon in Tablettenform ersetzt. Und damit kann man ganz normal leben.
Ja, es gibt aber auch die Autoimmunvariante in die andere Richtung, also dass die Schilddrüse plötzlich anfängt, ganz viel Hormon zu produzieren.
Das ist richtig, das bezeichnen wir als den sogenannten Morbus Basedow und da schaltet das Immunsystem die Schilddrüse an über Antikörper und das macht verrückte Dinge. Da gibt es aber auch eine gute Botschaft, man kann es nicht nur sehr gut behandeln, sondern in ungefähr 50% der Fälle kommt dieser Prozess von alleine zur Ruhe und verschwindet wieder.
Hoch, wie kommt's?
Ja, unser Immunsystem hat viele Facetten. Und
kann auch mal zwischendurch runterreguliert werden.
Man kann zwischendurch auch runterregulieren. Und das ist das, was wir als Ärzte versuchen, den Patienten zu vermitteln und eben auch zu überbrücken durch in der Regel eine medikamentöse Therapie.
Morbus Basedow, das kann man manchmal ja auch schon sehen. Also an den Augen sehen. Also das ist auch nicht bei jedem so, hängt davon ab, wie ausgeprägt das ist.
Also der Morbus Basedow ist eben, Sie hatten es angesprochen, eine Autoimmunerkrankung. Und diese Autoimmunerkrankungen manifestieren sich zwar an der Schilddrüse, können aber viele, viele andere Teile der Körperfunktion und Körperorgane betreffen. Und das, was Sie meinen, ist letztendlich die sogenannte endokrine Orbitopathie. Das heißt, der Morbus Basedow am Auge mit Schwellung des Inhaltes des der Augenhöhle, einem Hervortreten häufig des Augapfels. Das sieht man, die Patienten haben Doppelbilder. Und das ist tatsächlich eine unter Umständen massive Erkrankung.
Das ist keine Nebenwirkung sozusagen der Schilddrüsenerkrankung, sondern das ist separat ein zweiter Teil sozusagen.
Das ist ein zweiter Teil, das ist eine Augenmanifestation dieses Autoimmunprozesses, das ist richtig.
Das heißt, der Augenmuskel schwillt dann an und auch, das hat ja auch Effekte auf das Sehen, ne?
Ja, also das ist eine sehr komplexe Augenerkrankung, die im Grunde genommen alles betrifft, was in der Augenhöhle ist. Das heißt, die Augenmuskeln, wenn die betroffen sind, haben die Patienten Doppelbilder. Das kann auch andere Strukturen in der Augenhöhle betreffen, dass zu einer vermehrten Fettgewebsbildung kommt. Dadurch rutscht sozusagen der Augenapfel nach vorne und das sieht man, wenn der Patient zur Tür reinkommt. Und dann sind Strukturen um die Augenhöhle häufig massiv entzündet. Das führt zu Schwellungen am Auge, Lidödemen. Also ein ganz komplexes Entzündungsgeschehen, was sich dort abspielen kann.
Was dann auch separat behandelt werden muss?
Ja, da gibt es richtig, da gibt es eine enge Interaktion natürlich mit den Augenärzten. Da brauchen wir wirklich echte Spezialisten. Und wenn das Ganze ein Akutgeschehen ist, dann greifen wir auf zwei Ebenen ein. Erstmal muss die Schilddrüse in Ordnung gebracht werden, weil Über- und Unterfunktion in der Situation ganz, ganz schlecht fürs Auge ist. Und dann arbeiten wir mit mit Immunsuppressiva. Es gibt verschiedene Medikamente, die diesen Prozess, diesen Entzündungsprozess am Auge letztendlich zur Ruhe bringen sollen.
Sie meinen damit sowas wie Cortison oder
ja, das
ähnliche
ist das
Präparate?
Altherkömmliche. Heute sind,
aber es gibt feinere.
Sind wir ein bisschen weiter und greifen exakt an den Signalen an, die diesen ganzen Prozess praktisch unterhalten.
Und wichtig auch, dass man guckt, schließen die Augen noch richtig, ne, weil die sonst austrocknen könnten. Aber das ist dann eine Sache, um die sich der Augenarzt dann kümmert.
Das ist eine echte Teamarbeit und die Patienten müssen wirklich sehr engmaschig geführt werden und vor allen Dingen auch an Stellen, wo man sich mit der Erkrankung besonders gut auskennt.
Ja. Sie haben vorhin gesagt, Schilddrüsenerkrankungen sind wichtig in bestimmten Phasen des Lebens. Wir gucken mal eine Phase genauer an, die Schwangerschaft.
Ja.
Wie ist das? Muss die Mutter sozusagen das Schilddrüsenhormon dann für sich und für das werdende Kind produzieren?
Ja, das ist exakt richtig formuliert. Bei der Schwangerschaft sind so zwei in einem Boot. Die mütterliche Schilddrüse hat die Verantwortung für das Kind. Sie muss ungefähr so 50% mehr Leistung drauflegen. Und das setzt letztendlich voraus, dass die mütterliche Schilddrüse ziemlich gesund sein muss.
Die muss dann ganz schön fit sein.
Und leistungsfähig sein muss. Dazu braucht sie auch mehr Jod. Deswegen ist das so wichtig, dass die Frauen in der Schwangerschaft zusätzlich Jod zuführen. Genau, und das Kind ist in der Entwicklung darauf angewiesen, genug Hormon zu bekommen von der Mutter. Und nur so kann eine gesunde Entwicklung eigentlich des Embryos
und Fäden entstehen. Weil sonst sozusagen die Choreografie gestört ist? Oder?
Also die Choreografie ist auf mehreren Ebenen gestört. In der Entwicklung des Kindes ist ganz besonders die Entwicklung des Gehirns relevant natürlich. Und wir wissen aus vielen Untersuchungen, wenn da was schiefläuft, dann sind da sozusagen irreparable Schäden, wenn das Kind zur Welt gekommen ist im Extremfall. Und für die Mutter ist es einfach so, dass der Schwangerschaftsverlauf an sich, Entwicklung von Bluthochdruck, Frühgeburtlichkeit und so weiter entstehen können, wenn die mütterliche Schilddrüsenfunktion nicht passt.
Wann sollte man nachgucken, ob die Schilddrüse fit ist und den Belastungen standhält? Und wer guckt nach?
Ja, also grundsätzlich empfehlen wir endokrinologischerseits bei jeder Frau in der Schwangerschaft, sobald die Schwangerschaft bekannt ist, einmal nach der Schilddrüsenfunktion zu gucken. Im Mutterpass steht das leider nicht so drin. Da steht nur drin, ausreichende Aufklärung über Jodversorgung in der Schwangerschaft. Das ist die Gesetzeslage und Vorgehen in Deutschland im Moment.
Aber das ist Ihnen ein bisschen zu kurz gesprungen.
Das ist viel zu kurz gesprungen. Und bei den Frauen, bei denen wir unbedingt nachschauen müssen, das sind die Frauen, die vor einer Schwangerschaft bereits eine bekannte Schilddrüsenerkrankung haben. Da arbeiten wir im Sinne von Aufklärung, den Frauen sagen, was sie tun sollen, die zum Beispiel Schilddrüsenhormon einnehmen, wenn sie wissen, dass sie schwanger sind.
Dass dann die Dosis angepasst
wird. Die Dosis soll unbedingt angepasst werden. Da gibt es so eine einfache Regel, die wir den Patientinnen dann auch mitgeben. Und sie sollen sich vor allen Dingen sofort bei uns melden, sobald sie wissen, dass sie schwanger sind.
Wie lässt sich das denn messen, ob die Schilddrüse richtig funktioniert? Ich meine, das betrifft ja nicht nur Schwangere.
Ja. Das Erste ist, dass Sie den Patienten anschauen müssen und natürlich genau anamnestizieren müssen und untersuchen müssen, ob er Anhalt für eine Schilddrüsenfunktionsstörung hat oder einfach eine Veränderung der Schilddrüse an sich in Form von Knoten oder einer Struma. Und das Zweite ist, dass wir eine Laboruntersuchung durchführen. Da gibt es einen Hormonparameter, das TSH, das schilddrüsenstimulierende Hormon. Und daran kann man sehr viel festmachen, ob die Schilddrüsenfunktion in Ordnung ist oder ob eine Über- oder Unterfunktion
vorliegt. Was ist denn so ein normaler Wert?
Ja.
Wahrscheinlich ein Korridor, oder?
Das ist sehr gut formuliert. Es ist ein Korridor und die Faustregel, die man so hat, ist, dass dieser Korridor ungefähr zwischen 0,5 bis 4,5 Millionen pro Liter liegt. Aber es ist ein Korridor und wenn Sie ältere und alte Menschen betrachten, dann ist dieser obere Wert, um den viel gestritten wird, sehr viel höher. Da haben Sie auch Werte von 6 und darüber.
Und die sind
völlig normal und sind Ausdruck eines gesunden alternden Prozesses.
Und wann wird es kritisch?
Es wird immer dann kritisch, wenn der Wert nach unten ausgelenkt ist. Das ist also viel gefährlicher, wenn es in Richtung Überfunktion geht. Und der
Moment, also bei einer Überfunktion sinkt der Wert?
Ja, das ist also ein gegenläufiges Regulationssystem.
Gut zu wissen.
Zu viel macht niedriges TSH und zu wenig macht hohes TSH, weil das TSH nicht aus der Schilddrüse kommt, sondern aus dem Masterorgan für die Hormondrüsen aus der Hirnanhangdrüse und die sozusagen reguliert dann fein. Ja, und nach unten, also alles, was unter 0,2 und noch darunter liegt, ist etwas, worum man sich als Arzt unbedingt kümmern muss. Und nach oben hingesehen, ja,
denk da mal, gibt's wieder einen Korridor. Das klingt ja erstmal harmlos, ne? 0,2 ist gerade 0,3 Abweichung.
Ja,
aber also, das ist für Sie schon ein ernster Hinweis, da wird zu viel?
Das ist erstmal ein Indikator, dass zu viel Schilddrüsenhormon produziert wird. Und dann kommt die nächste Regel, die man unbedingt beachten muss. Die heißt, fast einmal ist keinmal. Sie müssen als erstes einmal den Wert nochmal kontrollieren, um zu schauen, ob das nicht eine Laborabweichung war, ein messanalytisches Problem. Tageszeitabhängige Schwankungen gibt es auch. Also das erste ist die Kontrolle. Und wenn sich das dann bestätigt, dann müssen Sie dem Ganzen als Arzt nachgehen.
Also wenn zwei Labore dasselbe sagen?
Wenn Sie in zwei Messungen das Gleiche festgestellt haben, dann sollten Sie sich dem Problem nähern. Das ist übrigens ein Fehler, der häufig gemacht wird, dass man aufgrund eines Wertes schon zu Schlussfolgerungen kommen möchte und gleich eine Therapie verordnet. Das ist nicht richtig.
Also wichtig ist erstmal zu gucken, stimmt der Wert? Also ist der tatsächlich realistisch oder gibt es auch Schwankungen?
Genau.
Und woran könnten die Schwankungen liegen? Also ist mal vormittags, mal nachmittags gemessen worden?
Ja, oder richtig.
Solche Sachen.
Richtig, ja, oder nachts, genau. Ja.
Die Schilddrüse verändert sich ja auch im Laufe des Lebens und damit steigt auch das Risiko des Umbaus. Das ist erstmal nicht dramatisch, aber das ist was, wo man hingucken sollte, oder?
Ja, wenn Sie mit Umbau Knotenbildung meinen, dann liegen Sie natürlich genau richtig. Das ist, wenn man es so formulieren will, sicher die häufigste Veränderung an der Schilddrüse, die wir überhaupt haben in der Allgemeinbevölkerung. Also es geht so ein bisschen mit der Lebensdekade. Wenn Sie 50 Jahre alt sind, haben ungefähr 50% der Menschen eine knotige Veränderung und dann 60% und so weiter. Ja, das ist ein Prozess, den kann man als Alterungsvorgang bezeichnen. Oder wenn man sich dem Ganzen von der Pathologie, von der Krankheit her nähert, dann sagt man, da akkumuliert Anlage plus vielleicht nicht ausreichende Jodversorgung und die Schilddrüse hat sich daran adaptiert.
Das war mir jetzt zu viel auf einmal. Also entweder man sagt, auch die Schilddrüse altert, okay.
Ja.
Oder man sagt, das ist tatsächlich ein Risiko, dass da was Schlimmeres draus werden könnte.
Genau.
Das muss man im Auge behalten.
Das ist eben die Frage, von welcher Seite Sie das betrachten. Und um das sozusagen schon zu kommentieren, etwas Schlimmes daraus entsteht außerordentlich selten. Das ist schon mal die gute Nachricht. Schlimm also im Sinne von bösartige Veränderung Schilddrüsenkrebs ist das, wovor die Patienten natürlich Angst haben. Was viel häufiger passiert, ist, dass wir es mit Knotenbildung zu tun haben und diese Knoten selbst anfangen, zu viel Schilddrüsenhormon zu produzieren. Und dann sind wir wieder bei dem Thema der Überfunktion. Und das ist grundsätzlich etwas Schlechtes für den Körper und das muss man auch beheben. Also deswegen muss man sich durchaus um die Knoten kümmern und sich als Arzt oder Ärztin damit auch auseinandersetzen, ob dieser Knoten für den Patienten eine Bedeutung hat.
Bedeutung heißt, wie Sie gesagt haben, entweder es macht Probleme, dann muss man was tun. Oder das Risiko ist tatsächlich sehr groß, dass da irgendwie mal Krebs draus werden kann. Früher hatte man ja sehr schnell operiert. Ist man heute eher weg vorne sagt, lieber erstmal gucken, beobachten,
ja,
dann schneiden.
Wir sind heute, glaube ich, in unserem Vorgehen aus vielen, vielen Erfahrungen, viel Wissenschaft natürlich auch dazu, viel differenzierter geworden in der Medizin mit vielen Aspekten. Und Schilddrüsenknoten sind ein Beispiel nur dafür. Knoten muss man nur dann behandeln, wenn sie mechanisch Probleme machen, wenn sie eine Überfunktion erzeugen oder eben sehr, sehr, sehr selten, wenn es sich um einen Schilddrüsenkrebs handelt. Und das Letzte herauszufinden ist in der Tat nicht ganz so einfach. Aber da sind wir viel besser heute mit Ultraschallverfahren, mit einer Punktion auch von auffälligen Knoten und in der Beratung und auch wie wir damit umgehen mit einem solchen Befund.
Sie sagten, in der Mechanik könnte es Probleme geben, heißt beim Atmen, Schlucken?
Beim Atmen, beim Schlucken oder dass es einfach schlicht und ergreifend am Hals drückt, dass das Hemd nicht mehr zugeht, ja, dass man so ein Globusgefühl im Halsbereich hat. Das sind aber in der Regel große Veränderungen an der Schilddrüse, also große Knoten oder Strumen, Kröpfe. Das gibt es heute zum Glück nicht mehr ganz so häufig.
Sie haben gesagt, die Diagnostik hat sich ein bisschen verändert. Ultraschall hilft schon sehr. Mhm. Sie haben gesagt, man kann Proben nehmen. Und da würde man dann gucken, ist eine Zelle sozusagen schon auf dem Weg in Richtung Tumorzelle oder ist es eine Tumorzelle?
Ja.
Und man muss vielleicht sagen, Schilddrüsenkarzinome sind eher seltene Tumore. Richtig?
Genau. Also Sie könnten sich so merken, dass die Faustregel 1% aller Schilddrüsenknoten entsprechen eigentlich einem Schilddrüsenkarzinom ist. Und relevant für den Patienten Schilddrüsenkarzinome, die Patienten wirklich gefährden, das ist noch viel, viel, viel seltener. Also auch nicht jeder Schilddrüsenkrebs gefährdet den Patienten wirklich.
Ist das ein Krebs, der nicht so schnell wächst oder ist das ein Krebs, der nicht so schnell streut? Also was macht, oder ist er insgesamt weniger gefährlich? Oder?
Das ist ein Krebs, der sich sehr lange an Spielregeln hält. Er ist häufig sehr, sehr klein, manchmal nur Millimeter groß. Das heißt, der Pathologe entdeckt das nur in einem Schilddrüsenpräparat. Dann streut er häufig lange nicht. Und selbst wenn er sich über die Schilddrüse hinaus bewegt, können wir ihn heute sehr gut chirurgisch, aber vor allen Dingen auch über eine Radiotherapie behandeln und heilen. In über 90% heilen wir Schilddrüsenkrebs.
Radiojodtherapie, wie funktioniert das?
Das funktioniert, indem man sich das gute Jod zunutze macht, für das die Schilddrüsenzellen so affin sind. Sie reichern es massiv an und das letztendlich radioaktiv markiert hat. Und diese Radioaktivität zerstört die bösartigen Zellen millimetergenau, richtet also keinen Schaden im Körper an, sondern zerstört nur die Tumorzellen. Und das ist eine wunderbare und elegante Methode, die wir seit vielen Jahrzehnten zum Glück haben in der Medizin.
Erkrankungen der Schilddrüse, unser Thema heute. Unsere Expertin im Studio, Dagmar Führer-Sackel, Direktorin der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel am Universitätsklinikum in Essen. Sie hat viele Fragen von Ihnen mitgebracht. Eine Frage von einem Hörer aus Offenburg, der möchte wissen, wie steht's mit den kalten Knoten? Vielleicht auch nochmal sagen, was kalte Knoten sind. Müssen die operativ entfernt werden?
Ja, Herr Winkelheide, die kalten Knoten, die haben eine gewisse Historie. Die entdeckt man, indem man eine Schilddrüsen-Sintigraphie durchführt, also eine Substanzspritze, so ähnlich wie Jod, und damit die Funktion der Knoten sehr gut einschätzen kann. Und es gibt eben Knoten in der Schilddrüse, die beteiligen sich nicht mehr an der Funktion und die nennt man dann kalt.
Also die produzieren keine Hormone?
Die nehmen auf jeden Fall die Substanz nicht auf und damit entscheiden sie sozusagen wie ein blauer Fleck auf der Landkarte.
Und blau ist kalt.
Blau ist kalt, kühl, ja, denken wir alle dran. Ja, und diese Knoten, die hat man früher in Deutschland besonders im Fokus gehabt, weil Schilddrüsenkrebs sich auch so ähnlich verhalten kann. Und wir haben eigentlich mittlerweile gelernt, dass, sagen wir mal, kalte Knoten auch nicht anders sind als andere Knoten in der Schilddrüse. Und wir schauen heute Knoten in der Tat mit dem Ultraschall sehr genau an. Da gibt es ganz spezielle Kriterien, die uns erlauben zu sagen, dieser Knoten könnte eher etwas Bösartiges sein, also ein Schilddrüsenkrebs. Und diese Knoten punktieren wir auch. Und das hat nichts mit kalt oder nicht kalt zu tun. Mhm. Und deswegen auch die Frage, muss man die operieren? Nein, die Antwort ist ganz klar nein. Wir müssen das erstmal abklären und dann kommen wir zu einer OP. Und der Hörer wird sicherlich merken, nur einen ganz kleinen Teil dieser kalten Knoten oder seines kalten Knotens, da wird der Arzt sagen, den sollte man dann auch operieren.
Von den kalten zu den heißen Knoten. Mhm. Die heißen Knoten sind dann die, die an der Hormonproduktion tatsächlich noch beteiligt sind, möglicherweise auch zu einer Überproduktion führen können. Klammer zu. Michael Brunke hat uns gemeldet. Mir wurde die rechte Hälfte meiner Schilddrüse entfernt aufgrund eines heißen Knotens. Es gab glücklicherweise keinen malignen Befund. Und jetzt muss er ein Präparat nehmen, Levothyroxin. Und noch ein zweites Präparat, damit die linke Schilddrüsenhälfte nicht zum Wachsen angeregt wird. Was ist Ihre Meinung dazu? Fragt er.
Ja, Herr Brunke, das ist eine sehr gute Frage, die Sie stellen. Also erst einmal diese heißen Knoten, eben, wir haben es gehört, Herr Winkelheide hat es sehr schön gesagt, die machen eben die Überfunktion. Und Überfunktion ist ziemlich übel, ziemlich gefährlich, aber es ist praktisch nie bösartig. Das ist von vornherein schon mal klar. Entfernung ist auch gut.
Was macht die Überfunktion so tückisch? Also
die Überfunktion macht tückisch, dass dieses Hormon nicht nur einen Stoffwechsel ankurbelt. Das wäre an sich für den einen oder anderen ganz günstig, dass man abnimmt. Aber es führt eben zu Herzfunktionsstörung, Herzrhythmusstörung, Herzversagen im schlimmsten Fall. Es macht den Knochen kaputt. Es bringt uns im Gehirn völlig durcheinander. Und das ist etwas, was wir alles nicht haben wollen. Ja? Und deswegen ist es richtig, heiße Knoten entweder zu operieren oder mittels Radiojod zu zerstören. Und dann ist das Problem einfach auch elegant beseitigt. So, und dann ist noch eine andere Schilddrüsenhälfte da, die jetzt sozusagen wahrscheinlich nicht ausreicht von der Größe in der Funktion. Deswegen ersetzt man das Schilddrüsenhormon. Und dann tut man das, was wir eben auch besprochen hatten, schon einmal. Man gibt Jodid hinzu in der Vorstellung, dass wir eine wahrscheinlich nicht optimale Jodversorgung bei vielen Patienten haben. Und damit beugt man praktisch einer weiteren Knotenentstehung vor. Und das ist das Konzept, nicht nur Schilddrüsenhormon zu ersetzen, sondern sozusagen prophylaktisch mit dem Jodid etwas zu tun. Also die Therapie hört sich für mich sehr nachvollziehbar und gut an.
Also wenn man sozusagen mit Jod füttert, dann sinkt das Risiko, dass sich da knotig was umbaut.
Genau.
Frau Hahn aus Niedersachsen ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ja, Linde Hahn aus Hannover. Ich habe gerade ein bisschen Frosch im Hals. Bitte das zu entschuldigen.
Das macht nichts. Wir hören Sie gut und verstehen Sie gut.
Bei mir wurde vor nun schon 15 bis 20 Jahren die Autoimmunerkrankung Hashimoto-Thyreoiditis diagnostiziert. Das hatte damals die Vorgeschichte, dass halb durch Zufall eine Unterfunktion diagnostiziert wurde. So, und dann gab es eine Szintigraphie der Schilddrüse, bei der das festgestellt wurde. Ich erinnere mich noch, dass der damalige Arzt dann immer sagte, Sie sind nicht krank, Sie sind nicht krank. So, und ich bin von Medikamenten her, glaube ich, ganz gut eingestellt durch L-Thyroxin. Meine Fragen dazu, es wurden seither immer mal in größeren Abständen Laboruntersuchungen, Blutuntersuchungen gemacht durch meine Hausärztin, das letzte Mal im August 22. Da gab es einen TSH-Wert von 0,87. Meine Frage, ist es ratsam, häufiger zu kontrollieren, den Laborwert oder auch meine Szintigraphie? Und die andere Frage ist immer, taucht immer mal wieder auf, wie ist das mit Jodgaben, mit zusätzlichen? Es gibt ja auch Lebensmittel, die Jod enthalten. Ich weiß, dass also Jodmangel auch eine Rolle spielt. Ja.
Frau Hahn, fangen wir besser mal mit dem ersten an. Also die Frage ist, braucht man noch eine weitere Bildgebung nach einer Zeit zur Kontrolle? Wie ist da Ihre Einschätzung, Frau Führersackel?
Ja, Frau Hahn, vielen Dank für die Fragen. Extrem wichtige Fragen, die auch viele Menschen in den Sprechstunden bei uns haben. Die Kontrolle, so wie Sie sie geschildert haben, hört sich für mich sehr gut an. Man schaut in der Tat nicht nur, wie es Ihnen geht bei Ihrer Hausärztin, sondern man misst in aller Regel den TSH-Wert. Der sagt sehr viel aus, ob die Einnahme des Schilddrüsenhormons, das Sie ja praktizieren seit vielen Jahren, ausreichend ist. Und so als Faustregel sagt man, einmal im Jahr Kontrolle reicht. Warum soll man es überhaupt kontrollieren, wenn es schon so viele Jahre gut funktioniert? Weil sich im Leben etwas ändern kann. Es kann sich am Gewicht was ändern. Es können neue Medikamente hinzukommen. Und deswegen muss man gucken, dass die Dosis einfach immer passgenau ist.
Aber Kontrolle heißt in dem Fall, man macht eine Blutuntersuchung.
Man macht einfach eine Blutuntersuchung und natürlich fragt man auch Frau Hahn, wie es ihr geht, ob sich irgendwas verändert hat. Was man nicht tut, ist nochmal so eine aufwendige bildgebende Diagnostik durchführen. Also die Schilddrüsenerkrankung an sich ist bekannt und da nützt eine Szintigraphie ehrlich gesagt gar nichts. Deswegen kann man sich das schenken. Man muss auch nicht immer eine Ultraschalluntersuchung machen, wenn Sie eigentlich nicht berichten, dass sich vom Gefühl irgendwas am Hals verändert hat. Ab und zu tut man das, aber das gehört nicht zur Regeluntersuchung dazu.
Aber das ist ja nichts, was ein Hausarzt, Hausärztin machen kann, oder? Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse, oder haben die das drauf?
Das hängt von sozusagen der Ausstattung und vor allen Dingen auch, ich sag mal, der Ausbildung des Hausarztes ab. In der Regel führen die Hausärzte heute sehr viel Ultraschalluntersuchungen durch und die Schilddrüse gehört so als Allgemeinerkrankung häufig auch mit dazu.
Und dann wollte Frau Hahn ja noch wissen, wie schaut es aus, ob sie noch Jod nehmen sollte, zusätzlich zu dem L-Thyroxin?
Ja, also sie können sich normal verhalten wie jeder andere Mensch auch. Also Jod zusätzlich einnehmen wird einfach nichts bringen. Schaden tut's ihnen auch nichts. Aber diese Autoimmunerkrankung, die hat eben so eine eigene Dynamik und da hilft die Jodzufuhr nicht, um sozusagen das Voranschreiten irgendwie abzubremsen. Was sie aber in jedem Fall tun sollten, ist jetzt nicht jodfreies Salz zu verwerten, schon allein auch für die anderen Menschen, die in ihrem Haushalt leben. Also da können sie ganz normal alles tun und lassen, so wie es ihnen beliebt, nur eben ihr Schilddrüsenhormonpräparat immer einnehmen.
Frau Hahn.
Vielen Dank. Die Dosis ist auch schon mal angepasst worden zwischendurch, als ich deutliche Unterfunktionssymptome wieder hatte. Die haben mich an die Anfangszeit erinnert. Aber ich habe den Eindruck, ich komme ganz gut zurecht.
Wunderbar. Toll.
Ja, fein. Dann sage ich herzlichen Dank, Frau Hahn, und Grüße nach Hannover. Und eine kurze Frage kriegen wir noch unter. Ein Hörer berichtet, ihm ist immer zu warm. Er schwitzt schnell, auch im Winter. Läuft er oft mit dem T-Shirt herum. Die Ärzte stellen immer nur normale Laborwerte fest. Er fragt, was tun?
Ja, Schwitzen kann natürlich viele Ursachen haben und richtig, man muss einmal die Überfunktion ausschließen. Wenn da der TSH-Wert in Ordnung ist und alles rundherum angeguckt auch, könnte man an andere Hormonstörungen denken. Da wäre eventuell mal eine Konsultation mit einem Endokrinologen, Endokrinologin ein hilfreicher Schritt. Testosteronmangel kann sowas zum Beispiel auch machen. Und es gibt noch ein paar andere seltene Ursachen.
Der Hörer berichtet, er ist 62 Jahre alt. Da kann man an solche Sachen auch mal denken.
Genau.
Erkrankungen der Schilddrüse, unser Thema heute. Gleich wird Frau Professor Führer-Sakel von der Universitätsklinik Essen weitere Fragen von Ihnen beantworten. Vorher schauen wir uns noch einen speziellen Aspekt des Themas Schilddrüse etwas genauer an. Wann sollte eine Schilddrüse operiert werden, wann nicht oder noch nicht? Frau Professor Constanza Chiapponi leitet den Bereich Endokrine Chirurgie an der Klinik für Allgemein-, Viszeraltumor- und Transplantationschirurgie am Universitätsklinikum in Köln und sie ist Chefärztin für Endokrine Chirurgie am Evangelischen Klinikum Köln-Weiertal. Schönen guten Morgen, Frau Chiapponi.
Guten Morgen.
Wann muss denn ein Knoten oder genauer gesagt ein Karzinom operativ entfernt werden? Hängt das auch ein bisschen von der Größe ab?
Zum Teil, ja. An sich kann man eine Diagnose Schilddrüsenkarzinom stellen mit einer Feinnadelbiopsie. Also wenn die Feinnadelbiopsie ein eindeutiges Ergebnis ergibt, wir nennen das Bethesda 5, das ist der Name von dieser Klassifikation. Also wenn der Befund in der Feinnadelbiopsie eindeutig ist, müssen diese Knoten operiert werden, um Metastasierung zu vermeiden, um Absiedlung von dieser Tumorzellen in die Lymphknoten. Bei sehr kleinen Karzinome, die sogenannte Mikrokarzinome, kann man in manche Fälle abwarten.
Wie läuft denn die Operation ab? Das ist ja im Halsbereich, da kriegt man immer so komische Gefühle und denkt so, da liegt alles so nah beieinander.
Also wenn man eine Operation durchführt, führt man einen Schnitt ungefähr an der Höhe von einer Halskette durch und dann trennt man die Schilddrüse von den benachbarten Organen ab. Hinter der Schilddrüse besonders wichtig ist der Stimmbandnerv, den wir unbedingt schonen wollen, um die Stimme des Patienten zu erhalten. Das heißt, man schiebt so sanft wie möglich die Schilddrüse vom Stimmbandnerv von den sogenannten Nebenschilddrüsen ab, um diese Strukturen zu schonen und entfernt man dann entweder den Lappen der Schilddrüse oder die gesamte Schilddrüse. Dabei achtet man ganz besonders, dass man eben Stimmbandnerv und Nebenschilddrüse drin lässt und nicht zu viel ärgert.
Aber Sie haben schon angedeutet, das könnte eine der Hauptkomplikationen sein, oder?
Richtig. Eine Verletzung des Stimmbandnervs ist in geübter Hand relativ selten. In den meisten Fällen.
In geübter Hand klingt gut, ja.
Es ist wichtig, weil es ist, die Schilddrüsenchirurgie ist eine spezielle Chirurgie und ein Chirurg, der Schilddrüsenchirurgie durchführt, muss mindestens 50 Eingriffe im Jahr durchführen, um eine niedrige Komplikationsrate zu haben. Und in geübter Hand ist tatsächlich die Rate an Verletzungen des Stimmbandnervs sehr niedrig. Meistens sind das vorübergehende Verletzungen, das heißt, der Patient ist nur eine Zeit lang heiser und die Stimme kommt dann wieder. Selten bleibt diese Heiserkeit. Die Nebenschilddrüsenverletzung, die fast noch schlimmer ist als die Stimmbandnervverletzung, führt zu einem Kalziummangel. Das führt zu Muskelkrämpfe, sehr unangenehm für die Patienten und wird mit Kalziumgabe behandelt. Das funktioniert aber nicht so gut, wie man sich das wünschen würde. Deswegen ist absolut wichtig, die Nebenschilddrüsen zu erhalten, wenn möglich, also alle, wenn es geht, sonst mindestens zwei davon.
Wie lange dauert die Nachsorge?
Nach einer Schilddrüsenoperation beim Karzinom dauert die Nachsorge lange, weil die Rezidive nach Schilddrüsenkarzinome sind teilweise auch 10 Jahre nach dem Eingriff beschrieben. Das heißt, die Patienten bleiben dann in lebenslänglicher Nachsorge, kriegen Ultraschall und Blutabnahme in regelmäßigen Abständen.
Aber direkt nach der Operation, wie lange dauert das bis wieder?
Direkt nach der Operation, also die Patienten sind 2 Nächte stationär, also ungefähr 48 Stunden und wir sehen sie immer 1 Woche nach der Operation. Wenn sie keine Komplikationen haben, ist die chirurgische Behandlung abgeschlossen. Wenn irgendeine Komplikation aufgetreten ist, sehen wir natürlich die Patienten auch noch weiter im Verlauf.
Und wenn man nicht heiser ist, weiß man, man ist von geübter Hand operiert worden. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Frau Professor Constanza Chiapponi war das. Sie leitet den Bereich Endokrine Chirurgie an der Klinik für Allgemein-, Viszeraltumor- und Transplantationschirurgie am Universitätsklinikum in Köln. Und sie ist Chefärztin für Endokrine Chirurgie am Evangelischen Klinikum Köln-Weihertal. Erkrankungen der Schilddrüse, unser Thema heute hier in der Sprechstunde. Zu Gast im Studio Frau Professor Dagmar Führer-Sakel, Direktorin der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel am Universitätsklinikum in Essen. Frau Professor Führer-Sakel, ein Hörer aus Hamburg, Herr Rentsch, fragt an, was ist eigentlich mit den Nebenschilddrüsen? Wir hatten es vorhin schon ein bisschen angetippt.
Ja, Frau Chiapponi hat es ja schon angesprochen. Die Nebenschilddrüsen, meistens hat man 4 davon, liegen neben der Schilddrüse und sind für den Kalziumhaushalt in unserem Körper verantwortlich. Und es funktioniert hervorragend, nur dann nicht, wenn leider aufgrund eines operativen Eingriffs zu einer Verletzung oder Entfernung dieser Nebenschilddrüsen kommt. Und dann haben wir in der Tat Probleme. Das können wir mit Hormongaben versuchen zu behandeln, aber das richtig passgenaue Hormon, das ist das Parathormon, das haben wir eigentlich im Moment noch nicht zur Verfügung für die Patienten.
Das lässt sich noch nicht nachbauen.
Das lässt sich nachbauen, aber noch nicht in der richtigen Form dem Körper zuführen. Wir bräuchten also sowas wie die gute Schilddrüsenhormontablette auch für das Parathormon, dann wäre die Welt einfacher. Im Moment ist es wichtiger zu entscheiden, wer muss überhaupt operiert werden. Dann zweitens, und das war der Punkt von Frau Chiapponi, es muss in geübte Hände kommen. Der endokrine Chirurg, die endokrine Chirurgin ist das ganz Entscheidende.
Der muss wissen, wo die Nebenschilddrüse sitzt.
Das wissen die schon ganz gut, aber das ist tatsächlich nicht banal. Also wenn man etwas tut, dann muss man es mit den bestmöglichen Expertinnen und Experten tun.
Herr Preisser hat uns gemailt. Und er fragt, ist es zur Diagnose eines Schilddrüsenkarzinoms erforderlich, die Schilddrüse operativ zu entfernen? Er hat noch einen Hinweis gegeben, DDC-Zell-Hyperplasie. Ja. Und er berichtet, er hat einen erhöhten Calcitonin-Wert über mehrere Jahre gehabt. Aber außerdem gab es eigentlich keine negativen Erscheinungen an der Schilddrüse, sagt er. Das Kontrastmittel bei der Nuklearuntersuchung hat kaum angesprochen und das konnte nicht geklärt werden. Der Jodkonsum ist normal quasi.
Ja, das ist eine ganz spezielle Situation, die Herr Preis hier schildert. Wir haben in der großen Gruppe der Schilddrüsenkarzinome eine ganz kleine Gruppe und das sind die sogenannten medullären Schilddrüsenkarzinome. Und die fischen wir heraus, indem wir einen Tumormarker bestimmen, und das Calcitonin, das empfehlen wir auch, wenn wir darüber nachdenken, ob ein Patient operiert werden muss. Und da gibt es bestimmte Grenzwerte, und wenn die überschritten sind, dann empfehlen wir solchen Patienten mit Knoten in der Tat eine Operation.
Also von einem Wert von 46,1.
Ja, das ist ein solcher Grenzwert, und wir würden jetzt Herrn Preis eigentlich empfehlen, sich eventuell eine Zweitmeinung einzuholen an einem erfahrenen Zentrum beim Endokrinologen und sich da beraten zu lassen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das medulläre Schilddrüsenkarzinom muss, wenn es da ist, chirurgisch behandelt werden. Das ist die einzige Möglichkeit, es auch zu therapieren. Es kann auch vererbt werden. Also insofern ist das etwas für den absoluten Spezialisten, Herrn Preis, hier auch zu beraten.
Was ist denn das Besondere an diesem Karzinom? Also kommt das aus einer anderen Zelllinie oder?
Ja, es kommt in der Tat aus den C-Zellen, die liegen eben in der Schilddrüse. Diese Tumoren verhalten sich auch anders. Wir können sie nicht mit Radiod behandeln. Das sind nicht Schilddrüsenzellen, sondern C-Zellen. Es kann in 25-30% der Fälle eine vererbbare Ursache dahinter stecken. Die können wir heute sehr, sehr schnell und rasch feststellen. Das ganze therapeutische Konzept ist ein anderes. Also es ist ein Spezialfall. 3-5% aller Schilddrüsenkarzinome sind solche medullären Schilddrüsenkarzinome.
Am Telefon begrüße ich Frau Elke Rietz. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Rietz. Also meine Einfrage ist bereits vor den Nachrichten beantwortet worden. Das ging um Jodsalz. Aber meine andere Frage ist noch mit den Algenprodukten. Ich würde ganz gerne Algenprodukte nehmen, habe aber Hashimoto und nehme Eutirox 137 Mikrogramm und habe mich das daher noch nicht getraut, wegen dem vielen Jod, was da drin ist. Kann ich das nehmen oder nicht?
Ja, liebe Frau Rietz, vielen Dank für die Frage. Die Frage, ich hätte ja fast, wenn Sie bei mir sitzen würde, eine Gegenfrage. Warum möchten Sie gerne die Algenprodukte nehmen?
Weil ich gehört habe, dass die sehr gesund sein sollen.
Also aus Schilddrüsensicht ist es so, Algenprodukte haben den Vorteil, dass sie extrem viel Jod enthalten. Das birgt eben auch das Risiko. Es gibt Leute, Überfunktion hatten wir mehrfach angesprochen. Da ist es nicht gut, wenn man grammweise Jod zuführt. Ja? Für Sie, für Ihre Erkrankung wird das Algenprodukt an sich keinen Vorteil bringen. Deswegen würde ich sagen, ob es Ihnen schadet, da gibt es auch Vertreter, die sagen, das könnte schaden, weil es so viel ist. Ich würde sagen, es nützt Ihnen für Ihre Schilddrüsenerkrankung nichts.
Dann lasse ich es einfach sein.
Wäre so spontan meine Empfehlung, oder aber, Sie tun es in Maßen, wenn Sie es einfach kulinarisch, ja. Das ist die Frage von Herrn Winkelheide, ja, dann bitte in Maßen, ja, also nicht wöchentlich und auch nicht zweimöchlich. Das ist tatsächlich grammweises Jod, und das ist zu viel eigentlich für eine kranke Schilddrüse.
Na, dann danke ich Ihnen herzlich, ja?
Gerne.
Wie sieht das denn aus, wenn also Menschen, die keine Schilddrüsenprobleme haben oder noch keine haben, auch für diese Menschen steht ja auf den Packungen drauf, Achtung, nicht zu viel davon essen. Und muss man, wenn man Schilddrüsenprobleme hat, dann doch noch ein bisschen vorsichtiger sein? Sie wiegen den Kopf.
Das ist, also die Frage der Ernährung ist ja eine beliebte Frage. Die Menschen, die eine bekannte Überfunktion haben, da ist ganz klar, die sollten solche Produkte nicht zuführen. Ja, solange wie die Überfunktion ein Thema ist. Ansonsten gilt, glaube ich, für uns alle, alles, was wir in Maßen tun, ist gut. Und das wäre eigentlich der Punkt, den ich da auch machen würde.
Ja, dann sage ich doch herzlichen Dank an Frau Rietz, und am Telefon ist Frau Kratzke aus Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Kratzke ist mein Name. Ich habe eine Frage zur Einnahme von L-Thyroxin. Und zwar steht da in der Anleitung, man soll das morgens nüchtern einnehmen, so 30, eine halbe Stunde vor dem Frühstück. Habe ich auch gemacht. Ich habe aber nur Nebenwirkungen. Ich habe extreme Bauchkrämpfe und immer Durchfall. Jetzt ist meine Frage, ich habe das irgendwo gehört, kann man die Tablette dann auch abends einnehmen?
Ja, Frau Kratzke, vielen Dank für die Frage. Sie bewegt das, was viele auch bewegt. Also der Grund, warum man das Schilddrüsenhormon nüchtern, ganz früh oder alternativ, das ist ja Ihre Frage, auch zum Schlafengehen einnehmen könnte, ist, dass alles, was so dabei ist, also der Kaffee mit der Milch oder andere Medikamente, die Aufnahme von dem Schilddrüsenhormon negativ beeinflussen können. Das heißt, obwohl Sie zuverlässig Ihre Tablette einnehmen, kommt im Körper womöglich gar nicht viel davon an. Und das ist der Grund, warum man eigentlich empfiehlt, das sozusagen frei von Nahrung zuzuführen. Und wenn das bei Ihnen.
Aber Wasser darf man schon schlucken.
Normales Wasser geht natürlich, ja. Wenn das bei Ihnen im Tagesablauf, bei vielen Berufstätigen ist das ja auch so einfach gar nicht passt, dann ist die Möglichkeit, die Sie fragen, eine gute. Also ich würde sagen, wenn Sie ins Bett gehen, können Sie selbstverständlich Ihre Tablette auch einnehmen. Tun Sie mir nur einen Gefallen. Möglicherweise muss man da mit der Dosis dann ein bisschen nachjustieren. Also Sie sollten beim Hausarzt, Hausärztin vorbeigehen, so in 4-6 Wochen. Und dann sollte das nochmal kontrolliert werden, ob das passt.
Was heißt das ganz praktisch? Ist das dann, wenn man es abends nimmt, braucht man dann eine höhere Dosis?
Das kann damit zusammenhängen, was der Patient einnimmt. Unter Umständen braucht man sogar eine niedrigere Dosis, weil vorne raus morgens der Abstand doch nicht so ganz passt oder doch das Milchprodukt da reingekommen ist. Und abends, wenn man sich ins Bett legt, ist dann in der Regel keine Nahrungszufuhr mehr da.
Ja, noch eine kurze Frage. Und zwar hatten Sie gesagt, bei einem TSH-Wert um 6 bei älteren Leuten wäre es eigentlich nicht erforderlich zu substituieren. Habe ich das so richtig verstanden?
Das haben Sie sehr gut verstanden, richtig.
Ja, das heißt, weil Sie haben ja gesagt, also ich bin 73 Jahre alt, das heißt, ich würde in diese ältere Kategorie gehören.
Richtig, wir müssen also als Ärzte den Wert adaptieren bei den Patienten, die Schilddrüsenhormon substituieren, an das, was eigentlich im Laufe unseres gesunden Alterns passieren würde. Und das heißt, wir müssen sie alle auf etwas höhere TSH-Werte orientieren. Und deswegen war der Korridor, den wir zu Beginn der Sendung hatten, so ein Korridor, aber der trifft so für mittelalte Menschen zu und nicht generell für jeden Menschen. Das heißt, man darf das also nicht mit einem Kamm über alle scheren.
Ja, aber das heißt, ich würde in diese Kategorie gehören.
Richtig, das sollten Sie auch mit Ihrem behandelnden Arzt, Ärztin besprechen.
Ja, genau, weil ich hatte nie irgendwas gemerkt, dass meine Schilddrüse nicht in Ordnung ist. Das wurde noch wieder so oft ist bei einem Zufallsbefund festgestellt. Auch, das ist ja hoch. Ne? Und das war eben 6. Ne? Und ich hatte die Nebenwirkungen, ich hatte nichts. Ne? Und deswegen werde ich jetzt also da sukzessive das versuchen, nicht mehr einnehmen zu müssen.
Nein, besprechen Sie das am besten mit dem Arzt, der entscheidet, ob das notwendig ist und kann die Fragen im Einzelfall eben auch mit Ihnen nochmal im Detail erörtern.
Frau Kratzke, herzlichen Dank für Ihren Anruf und für Ihre Frage. Apropos Laborwerte, kann man sich auf einen Wert verlassen? Also Frau Kratzke sagt, das war so ein Beifangprodukt sozusagen einer normalen Untersuchung?
Also man sollte sich grundsätzlich nicht auf einen Laborwert verlassen. Ich hatte ja gesagt, es geht darum, welcher Patient ist es, welche Beschwerden liegen vor, was ist die Ursache überhaupt dieser Laborveränderung, die man sieht. Man muss es nochmal kontrollieren, weil es Einflussfaktoren gibt, die gar nichts mit der Schilddrüsenerkrankung an sich zu tun haben. Also es muss eine Abklärung erfolgen und deswegen kann man sich grundsätzlich nicht auf einen Laborwert verlassen.
Unser nächster Anruf führt uns in den Norden, nach Lübeck. Julia Justus ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Bitte sehr.
Ich habe die Frage, seit Jahren soll ich auf Jod verzichten aufgrund einer Schilddrüsenerkrankung. Und wir haben 2 kleine Kinder in der Familie, die sind 8 und 10 Jahre jetzt alt. Und ob man denen zusätzlich Jod geben sollte, da wir uns eben, also wir kochen viel selbst und benutzen kein jodiertes Salz.
Also ich bin Ihnen außerordentlich dankbar für Ihre Frage. Für Sie selbst gilt, Sie sollen auf keinen Fall auf Jod verzichten. Ja, es gibt keine Schilddrüsenerkrankung, bei der man das muss auf das normale Jod, was wir in unseren Speisen haben, auch das jodierte Speisesalz verzichten. Das heißt, das wäre mein erster dringender Appell an Sie, ändern Sie das. Und damit dürfen Sie das auch für Ihre ganze Familie umsetzen. Setzen Sie Jodsalz ein beim Kochen. Und das ist das Wichtigste und das Beste, was Sie eigentlich für die Schilddrüsengesundheit Ihrer ganzen Familie tun können.
Also wir haben es tatsächlich probiert und eine Zeit lang Jodsalz benutzt. Und ich habe aber gemerkt, dass ich darauf stark reagiere. Also dass ich Herzklopfen bekommen habe und eben so eine Unruhe verspürt habe. Und darum haben wir es dann wieder gelassen. Mhm. Aber heißt das dann, dass quasi meine Schilddrüsenerkrankung nicht richtig behandelt ist?
Ich denke, es wäre gut, da nochmal im Einzelgespräch auch mit einem Endokrinologen zu sprechen, was genau die Ursachen Ihrer Beschwerden sind. Denn es ist einfach so, dass das Jodsalz an sich nichts an der Schilddrüsenerkrankung macht, also auf keinen Fall etwas Schädliches. Und das, was Sie beschreiben, das lässt sich ehrlich gesagt auch nicht durch das Jodsalz an sich erklären.
Ah, okay. Ja gut, vielen Dank.
Ja, gerne.
Ja, herzlichen Dank. Grüße nach Lübeck. Und wir haben eine Frage von Frau Klein bekommen, die hat uns gemeldet. Mein Hausarzt schreibt, sie hat mir bei Hashimoto Selen empfohlen. Ist das sinnvoll?
Das war einmal en vogue, wenn wir einige Jahre zurückgehen. Dann haben wir festgestellt, dass die Selengabe eigentlich der wissenschaftlichen Evidenz nicht standhält. Selen ist ein Spurenelement und Spurenelemente sollte man eben auch nur in Spuren dem Körper zuführen. Es gibt Untersuchungen aus den USA, da war Selensupplementation mit erhöhtem Risiko zum Beispiel für die Entstehung eines Diabetes assoziiert. Also wir empfehlen heute grundsätzlich nicht Selen bei Schilddrüsenerkrankungen einzusetzen.
Und bei normaler Ernährung ist ja genug Selen drin?
Da ist Selen drin.
Also wenn man zumindest ein bisschen Gemüse isst, genug
Spurenelemente, Nüsse, da ist auch Selen drin. Also normale Ernährung ist ausreichend.
Mhm. Am Telefon Herr Hendrich aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen aus Ahrensfelde bei Berlin.
Ah, okay, hier steht Berlin. Ich danke Ihnen sehr. Nein, also Grüße nach Ahrensfelde.
Ja, herzlichen Dank. Also ich wurde 2019 operiert und zwar ein Hyperphysenadenom wurde mir entfernt, ein Makroadenom. Und dabei wurde sicherlich meine Hyperphyse in Mitleidenschaft gezogen, sodass sie die Steuerfunktion über das ACTH für die Schilddrüse außer Betrieb gesetzt hat sozusagen. Und ich muss jetzt drei Hormone ersetzen, darunter auch das Hypophysen, das Schilddrüsenhormon. Ich nehme L-Thyroxin. Allerdings meine Frage, mein TSH-Wert ist ja unterirdisch, der kann für die Beurteilung einer guten Versorgung mit dem Schilddrüsenhormon nicht genommen werden. An welchen beiden Werten, Schilddrüsenwerten kann ich jetzt festmachen, dass ich, ich sage mal, im Normbereich liege? Mir geht's gut, ich habe keine Probleme, ich fühle mich wohl, ich habe auch einen guten Endokrinologen, aber für mich ist jetzt die Frage immer wieder, auf welche beiden Punkte muss ich gucken, wo ich sage, okay, liegst in der Norm.
Herr Hendrich, Sie sind ein Patient, der wunderbar Bescheid weiß über seine Erkrankung. Ich gratuliere Ihnen erstmal dazu, das ist toll. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist das ja eine komplexe Situation. Also das Masterorgan, die Hypophyse war ja bei Ihnen sozusagen der Anlass des Übels. Also bei Ihnen ist es in der Tat so, dass man das TSH, das Hormon, was aus der Hirnanhangdrüse kommt und die Schilddrüse steuert, nicht verwenden kann. Das haben Sie richtig geschildert. Und deswegen haben wir eigentlich, abgesehen davon, dass wir eben Sie fragen, wie es Ihnen geht, wie Sie sich fühlen, Ihnen geht es hervorragend, sagen Sie, im Blut nur das Schilddrüsenhormon selbst messen können, nämlich dann in freier Form, das FT4 ist das, und uns an diesem Parameter orientieren. Und wenn dieser Wert, sage ich mal, innerhalb des üblichen Laborreferenzbereiches liegt, dann sagt Ihr Endokrinologe, das passt schon mit der Dosis. Sie selbst können gar nichts tun, außer Sie sind schon offenbar in besten fachlichen Händen, regelmäßig beim Endokrinologen zu sein, die Tablette zuverlässig einzunehmen und dann passt das perfekt. Und ich freue mich, das auch so zu hören, wie Sie das schildern.
Dank an Herrn Hendrich und wir haben noch Zeit für ein paar kurze Fragen. Eine Hörerin hat uns gemailt, sie hat 15 Jahre lang eine Schilddrüsenunterfunktion gehabt, Medikamente genommen und dann ist das in eine Überfunktion umgekippt. Die ist inzwischen wieder abgeklungen und sie kann sich das gar nicht erklären. Wie kann sowas passieren?
Ja, die Erklärung ist eben diese Autoimmunität und die macht manchmal sehr wundersame Dinge. Unterfunktion, Autoimmunthyreoiditis, landläufig als Hashimoto bezeichnet, kann auch mal umschlagen in einen Morbus Basedow. Das ist zugegebenermaßen sehr selten. Und dann switcht das Immunsystem wieder in die andere Richtung. Ja, das ist einfach auch ein Grund, warum man eben regelmäßig in ärztliche Kontrollen gehen sollte und das einfach überprüft, ob das alles mit der Schilddrüsenfunktion passt.
Mhm. Eine Hörerin, Amelie Knoche, hat uns gemailt und sie sagt, sie hat selbst eine Schilddrüsenunterfunktion seit der Kindheit und ihr ist gesagt worden, ihre Mutter hatte das auch und sie fragt sich, wie groß ist denn die genetische Disposition für Schilddrüsenerkrankungen? Also ist davon auszugehen, dass ich diese Erkrankung später einmal weitergebe in die nächste Generation?
Das Feld der Schilddrüsenerkrankung ist, wie wir ja heute Morgen merken, sehr breit. Unterfunktion angeboren ist was Seltenes, 1 zu 3000. Und selten finden wir da auch eine genaue Ursache, muss man ganz ehrlicherweise sagen, trotz der Fortschritte in der Diagnostik. Also insofern ist es schwer, eine genaue Zahl zu nennen, zu sagen, das werden sie weiter vererben. Wo wir bessere Zahlen haben, ist im Bereich der Autoimmunerkrankungen. Da liegt das Risiko aber auch unter 5%, dass man etwas weiter vererbt. Was man häufig sieht, sind eher die Knoten. Das hatten wir eben mal besprochen, die guten Kröpfe. Da gibt es eine starke familiäre Prädisposition und da würde man einfach auch bei den Familien mit gesundem Menschenverstand, wenn man Jugendliche hat, junge Erwachsene, einmal nachschauen, ob eine solche Anlage auch vorliegt. Da reicht aber eine klinische Untersuchung, Ultraschall.
Das war die Sprechstunde mit dem Schwerpunktthema Schilddrüse mit Martin Winkelheide. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern für die Anrufe, für die Mails. Danke unserer Studioexpertin, Frau Professor Dagmar Führer-Sackel, Direktorin der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel am Universitätsklinikum in Essen. Schönen Dank, dass Sie hier waren, sich so viel Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Und das Thema der Sprechstunde in einer Woche ist Morbus Parkinson. Ihnen einen schönen Tag, sagt Martin Winkelheide.